Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien ist bestrebt, wichtiger Teil der weltweiten Schritte zum Aufbau einer grünen Wirtschaft zu werden. Religionsminister unterzeichnet MRA mit ausländischer Halal Institution. Indonesien und Peru intensivieren die IPCEPA-Verhandlungen. Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft fördert indonesische Kühe in China. Balis Ministerium der Recht- und Menschenrechte-Dienst von Bali bietet russischen Investoren ein goldenes Visum an. Die indonesischen Luftstreitkräfte TNI AU besprechen militärische Zusammenarbeit mit Timor-Leste und Brunei. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte, Indonesien sei bestrebt, ein wichtiger Teil der weltweiten Schritte zum Aufbau einer grünen Wirtschaft, zur Entwicklung einer grünen Industrie und zum Übergang zu grüner Energie zu werden. Bei der Eröffnungsfeier der 10. Internationalen Geothermie-Tagung und Ausstellung Indonesiens 2024 in Jakarta sagte der Präsident am Mittwoch, den 18. September, bei der Umsetzung des grünen Übergangs gebe es andererseits aber noch verschiedene Hindernisse, sodass die Ergebnisse noch nicht optimal seien. Präsident Joko Widodo erinnerte daran, dass das Problem des Klimawandels ein Problem für die ganze Welt sei. Der Präsident forderte alle Beteiligten auf, gemeinsam darüber nachzudenken. Der Präsident hofft, dass dieses größte Forum für Geothermie einen Durchbruch, Mittelpunkt für die ausgewogene Verteilung von Risiken, Lasten und Vorteilen bringen kann. Der indonesische Religionsminister Yaqut Holil Komas unterzeichnete ein Abkommen über gegenseitige Anerkennung MRA zur gegenseitigen Anerkennung von Halal-Zertifikaten zwischen dem Religionsministerium und der australischen Halal-Institution LHLN in Italien. Nach der Pressemitteilung des Religionsministeriums am Mittwoch, den 18. September, sagte der Generalsekretär des Religionsministeriums, Ali Ramdhani, dass diese Bemühungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der obligatorischen Halal-Zertifizierungsrichtlinie am 17. Oktober 2024 gesetzlich vorgeschrieben seien. Es gibt drei Produktgruppen, die am Ende der ersten Stufe halal zertifiziert sein müssen, nämlich Lebensmittel und Getränke, Rohstoffe, Lebensmittelzusatzstoffe und Hilfsstoffe für Lebensmittel- und Getränkeprodukte und Schlachtprodukte und Schlachtdienstleistungen. Nach Angaben des Generalsekretärs des Religionsministeriums ist der Religionsminister vom 18. bis zum 20. September bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung über gegenseitige Anerkennung mit Halal-Qualitätskontrolle Italiens und Welthalalbehörde sowie bei der Abhaltung eines Treffens zur Erörterung der Frage der Halal-Produkte aus beiden Ländern anwesend. Indonesien und Peru führen ab Dienstag, den 17. September, die dritte Verhandlungsrunde über das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den beiden Ländern IPCEPR durch. Die Verhandlungen sollen 4 Tage bis Freitag, den 20. September, in Jakarta dauern. Joni Marta, Direktor für bilaterale Verhandlungen des Indonesischen Handelsministeriums, sagte, dass die beiden Länder die IPCEPR-Verhandlungen intensivieren, um die Verwirklichung des Ziels einer wesentlichen Vereinbarung zu beschleunigen. Aufgrund der am Dienstag erhaltenen Informationen hofft er, dass diese wesentliche Vereinbarung vom Staatsoberhaupt der Republik Indonesien und Perus auf der Woche der Wirtschaftsführer der asiatisch-pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit APEC in Peru im November 2024 bekannt gegeben werden kann. Diese Verhandlungen sind eine einmalige Gelegenheit für Indonesien, den Markt nach Lateinamerika auszudehnen. Der Leiter der peruanischen Delegation, Gerardo Mesa, sagte in der Eröffnungssitzung, dass Indonesien und Peru vereinbart hätten, die Gespräche zu beschleunigen, um eine Einigung zu erzielen. Das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft ist weiterhin bestrebt, durch das Programm Spice Up the World in China der internationalen Welt indonesische kulinarische Köstlichkeiten vorzustellen. Der stellvertretende Organisator für Tourismusprodukte und Aktivitäten des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, Vincentius Ijemadu, in Tangerang sagte am Mittwoch, den 18. September, dass das indonesische Tourismusministerium in den Bemühungen, die Reichweite indonesischer kulinarischer Köstlichkeiten zu erweitern, mit PT United Harvest China oder besser bekannt als Papa Tong zusammengearbeitet habe. Es heißt, dass das Unternehmen, also Co-Branding-Partner von Wonderful Indonesia, seit Jahren konsequent den indonesischen Tourismus und kulinarische Köstlichkeiten auf dem chinesischen Markt bewirbt. Er sagte, dass man durch diese Zusammenarbeit hofft, dass die Werbung für indonesische kulinarische Köstlichkeiten in China gestärkt werden kann. Vincent sagte, dass die bestehende Zusammenarbeit verschiedener touristische Reiseziele und typisch indonesische kulinarische Köstlichkeiten vorstellen könne. Durch diese Zusammenarbeit werden typische indonesische touristische und kulinarische Reiseziele wie Satay, Soto Ayam, Nasi Goreng, Rendang und Gado-Gado in China vorgestellt. Es besteht die Hoffnung, dass diese Aktivität das Interesse und die Attraktivität chinesischer Touristen für indonesische Produkte sowohl im kulinarischen als auch im touristischen Bereich steigern wird. Das Regionalbüro der Provinz Bali des Ministeriums für Recht und Menschenrechte bietet das Golden Visa Programm ausländischen Investoren, darunter auch aus Russland, an, da es ein großes Potenzial zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums bietet. Dies teilte die Leiterin des Bali Regionalbüros des Ministeriums für Recht und Menschenrechte, Pramila Yunidar Pasaribu, am Mittwoch, den 18. September, bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Indonesien, Sergei G. Tokhenov, in den Pasar mit. Neben den Bemühungen zur Steigerung der Investitionen diskutierten die beiden auch über die Überwachung und Verhinderung von Gesetzesverstößen durch ausländische Staatsbürger, darunter solche aus Russland. Basierend auf den Investitionsrealisierungsdaten der Koordinierungsbehörde für Investitionen BKPM erreichte der Gesamtwert der inländischen Investitionen auf Bali bis Juni 2024 2,3 Billionen Rupiah mit 5.153 Projekten. Mittlerweile beliefen sie die ausländischen Investitionen auf Bali bis Juni 2024 auf 210,6 Millionen US-Dollar, verteilt auf 13.662 Projekte. Was die Überwachung von Ausländern auf Bali betrifft, haben die Einwanderungsbehörden auf Bali, nämlich in Singaraja, in Ngurah Rai und in Denpasar, vom Januar bis zum 27. August 2024 157 Ausländer abgeschoben. Davon waren 26 Ausländer aus Russland und 194 andere Ausländer. Die Gründe für ihre Abschiebung waren der Missbrauch ihrer Aufenthaltserlaubnis, die Umgehung ihrer Aufenthaltserlaubnis und die Tatsache, dass sie in ein Strafverfahren verwickelt waren. Der Kommandeur des Nationalen Luftoperationskommandos der Indonesischen Luftstreitkräfte, Luftmarschall TNI Teddy Rizali, erörterte die Pläne für eine Zusammenarbeit im Verteidigungssektor mit den Luftstreitkräften von Brunei Darussalam und Timor-Leste. Teddy berichtete am Mittwoch, den 18. September, aus Antara und besprach dies am Rande der Bali International Air Show 2024, die am Dienstag im Bali Nusa Dua Convention Center auf Bali stattfand, als er sich mit dem Stabschef der Timor-Leste Verteidigungsstreitkräfte, Brigade General Jose da Costa Soares, traf. Marshal Teddy Rizali traf sich auch mit der Brunei Darussalam Delegation unter der Leitung von dem Kommandanten der Operationsgruppe der RBAF Muhammad Hairi Erwandi bin Haji Raya am Rande der Bali International Air Show 2024 di im Bali Nusa Dua Convention Center stattfand am Dienstag. Laut Teddy muss eine Zusammenarbeit im Bereich der Luftverteidigung zwischen südostasiatischen Ländern durchgeführt werden, um die regionale Sicherheitsstabilität zu stärken. Darüber hinaus kann diese Zusammenarbeit auch dazu beitragen, die militärische Stärke jedes Landes gegenseitig zu stärken. Teddy betonte weiter, dass diese Zusammenarbeit nicht weniger wichtig sei und auch zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Ländern nützlich sein könne. Mit dieser Aktivität hofft Teddy, dass die indonesische Luftwaffe und die Streitkräfte südostasiatischer Länder zusammenarbeiten können, um ihre Stärke zu erhöhen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.107 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.200 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.373 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64 bis 78%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Indonesien und Bulgarien feiern 68 Jahre diplomatische Beziehungen in einem historischen Museum. Die indonesische Botschaft in Sofia feierte 68 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Indonesien und Bulgarien im Nationalen Geschichtsmuseum, einem Museum, das den Weg der bulgarischen Nation und des bulgarischen Staates auf dem Weg zu einem demokratischen Staat dokumentiert. Der indonesische Botschafter in Bulgarien, Albanien und Nordmazedonien, Ivan Bogananta, teilte am Sonntag, den 15. September in Sofia, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, diese Gelegenheit sei auch ein Anstoß, über engere und konkretere diplomatische Beziehungen für die beiden Gemeinschaften nachzudenken und diese zu projizieren. Botschafter Iwan erklärte weiter, dass während seiner vierjährigen Leitung der indonesischen Botschaft in Bulgarien der gesamte Handel zwischen Indonesien und Bulgarien sowie die Zahl der bulgarischen Touristen in Indonesien um fast 50% gestiegen seien. Bulgarien hat Indonesien auch bei verschiedenen Nominierungen für eine Reihe von Positionen in internationalen Institutionen wie der IMO, der ITU und der UNESCO unterstützt. Iwan boganan tagap autsu das RC stats aktivio di förderung des Schwerpunkts der Programme der Indonesischen Regierung eingesetzt habe, darunter die Anziehung von Investitionen in die neue indonesische Hauptstadt IKN Nusantara. Die indonesische Botschaft in Sofia ermöglichte außerdem die Unterzeichnung eines LOI oder Letter of Interest für Investitionen im Lebensmittel- und Getränkesektor in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, was 771 Milliarden Rupiah entspricht, zwischen bulgarischen Unternehmen und dem indonesischen Investitionsministerium im Jahr 2023. Eine weitere konkrete diplomatische Errungenschaft war das Ergebnis des Arbeitsbesuchs des indonesischen Ministers für Tourismus und Kreativwirtschaft in Bulgarien im Juni 2023, nämlich die Etablierung Bulgariens als Drehscheibe für das Programm Indonesia Spice Up the World für den europäischen Markt. Darauf folgte im November 2023 die Unterstützung der Marketingmission des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft mit einem Handelsabkommen über insgesamt 3 Millionen US-Dollar, was 46,2 Milliarden Rupiah entspricht. Um das Ziel Goldenes Indonesien bis 2045 zu unterstützen, werden sich die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Bulgarien laut Botschafter Iwan in Zukunft auf strategische Industrie, Technologie und Bildung konzentrieren. Am diesjährigen diplomatischen Empfang der indonesischen Botschaft in Sofia nahmen mehr als 200 geladene Gäste aus der Zentralregierung, Regionalregierungen, erfahrenen Geschäftsleuten, der Bildungs- und Kunstszene sowie der indonesischen Diaspora in Bulgarien teil. Den Eingeladenen wurden Tanzdarbietungen aus West Sumatra und West Kalimantan von Pesona Mawar Nusantara, Harfenseiten von Maya Hasan und Geigenmusik von Iskandar Wijaya präsentiert. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 19. September. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart begin mit dem historischen Ereignis am 19. September 1945 an, dem Yamato Hotel Verfall. Der Verfall im Hotel Yamato war ein Ereignis, bei dem die niederländische rot-weiß-blaue Flagge im Yamato Hotel in Surabaya Ostjava in die indonesische rot-weiße Flagge zerrissen wurde. Dieses Ereignis begann mit dem Hissen der niederländischen rot-weiß-blauen Fahne auf der Fahnenstange des Yamato Hotels, obwohl Indonesien zu dieser Zeit bereits unabhängig war. Das Hissen der niederländischen Fahne löste den Volkszorn in Surabaya aus. Sie kamen zum Yamato Hotel und nahmen die Fahne herunter. Dieser Vorfall war nicht das Ende des Kampfes Indonesiens nach der Unabhängigkeit. Der Kampf setzte sich bis zur Schlacht von Surabaya am 10. November 1945 fort. Wir kommen jetzt zum Ereignis am 19. September 1945, an dem Präsident Juan Perón vom argentinischen Militär gestürzt wurde. Juan Perón war ein berühmter General und Politiker Argentiniens des 20. Jahrhunderts. Perón veranlasste viele wichtige Veränderungen in der politischen Arena seines Landes. Er war auch bekannt für die Einführung des Frauenwahlrechts. Er wurde jedoch zum Diktator und führte eine autoritäre Regierung. Er änderte die staatlichen Institutionen, um wiedergewählt zu werden, und entfernte Richter, die sich ihm widersetzten. Am 19. September 1955 wurde Juan Perón durch einen Militärputsch gestürzt und ins Exil geschickt. Das 18-jährige Exil schmälerte seinen Einfluss im Volk nicht. Im Jahr 1973 wurde Perón zum dritten Mal als argentinischer Präsident wiedergewählt. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 19. September 1985, dem Erdbeben in Mexiko. Mexiko wurde von einem Erdbeben erschüttert, das 10.000 Menschen ums Leben brachte, 13.000 Menschen verletzte und Tausende Menschen obdachlos machte. Mit einer Stärke von 8,1 war es das stärkste Erdbeben in diesem Gebiet. Das Zentrum des Mexiko-Erdbebens lag 250 Meilen westlich der Stadt. Aber der instabile Bodenzustand unter der Stadt führte dazu, dass die Erschütterung 3 Minuten lang dauerte. Das starke Erdbeben in Mexiko verursachte große Schäden an zahlreichen Gebäuden, einschließlich eines alten Hotelgebäudes. Die Gasleitung in dieser Stadt war aufgrund dieser Katastrophe gebrochen, was Brände und Explosionen in der ganzen Stadt verursachte. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Dan tapi bila jauh darinya, Tak mampu aku melupakannya. Mungkin memangnya salahku yang tak pernah mengerti cinta tak mengenal arti sebuah keangkuhan. Bila saja lihat dirinya ingin hati tak jatuh cinta, dan mungkin dia tahu semua. Semakin aku dibuat resah, mungkin memangnya salahku yang tak pernah mengerti cinta tak mengenal arti sebuah keangkuhan.
Voice of Indonesia.
Tiba suruh unsur Indonesian bahanut pada dasema. Law de ministerium fu front for derung unskin de zut kan gai hait di oswit kungan des klimawaners uwinden. Das ministerium fu front for derung unskin de zut is zi der bedeutung der geschlechter gleichstellung bei der Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels bewusst. Ekonofi Arianti ist der vertretende Beauftragterin für Gender Mainstreaming für soziale und kulturelle Angelegenheiten in diesem Ministerium, wurde von Antara, sagte Citit von Antara am Dienstag, den 10. September, dass der Klimawandel nicht geschlechtsneutral sei. Klimawandel und Katastrophen seien ihrer Meinung nach gesellschaftliche Themen, deren Auswirkungen Frauen und Männer unterschiedlich empfinden. Der Klimawandel verschärft die bestehenden Ungleichheitsbedingungen. Es ist wichtig, dass Frauen laut Ekonomie Arianti anfälliger für die Auswirkungen des Klimawandels sind, die von Frauen oft immer noch erwartet wird. Dass sie traditionelle Rollen wie die Betreuung des Haushalts, die Betreuung von Kindern und die Verwaltung natürlicher Ressourcen übernehmen. Sie fügte hinzu, dass Frauen oft nur begrenzten Zugang zu Ressourcen, Wissen, Bildung und angemessener formeller Arbeit haben, was es für Frauen schwierig macht, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Außerdem ist es für Frauen schwieriger, den Gefahren von Überschwemmungen, Stürmen oder Dürren zu entgehen. Darüber hinaus sind laut ihr Frauen, die in armen Gegenden leben, gefährdeter, da sie keinen Zugang zu einer starken Infrastruktur und angemessenen Gesundheitsdiensten haben. Und angemessenen Gesundheitsdiensten und Ressourcen zur Bewältigung des Klimawandels haben. Ihr zufolge müssen die Linien und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel die Bedürfnisse und Schwachstellen von Frauen angemessen berücksichtigen, was zu Ungleichheiten beim Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen führt, die zur Anpassung an den Klimawandel erforderlich sind. Aus diesem Grund legt die Gender Mainstreaming Strategie in der nationalen Entwicklung den Schwerpunkt auf eine Reihe von Bemühungen, nämlich das Fehlen von Diskriminierung zwischen Frauen und Männern, den gleichberechtigten Zugang zu verschiedenen Entwicklungsbereichen, die aktive Teilnahme und Kontrolle über die Entwicklung sowie die Gleichstellung in verschiedenen Entwicklungsbereichen. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Imkaitingan program Bundabaris Indonesian pil ih inendas angsle getreng os gestat malang os siapa postelen. Libu suru di stat malang in the province os siapa lik impoh lans dahir isdi luft temperatur cimlih kal. Umdikalten temperaturen in the stat malang up to weren genizen di einheimisen normalweise ein warmes getränk namens Angsle oder wedang Angsle. Angsle ist ein getränk das Süße und verschiedene andere Süße zu Taten kombiniert. Dies also besteht aus einer Mischung aus Kokosmilch, Pandanblätter und Vanille. Die Füllung besteht aus Petulo, Putu Mayang, grünen Bohnen, weißem Klebreis, Perlen, Fruchtstücken und Obst und Obstscheiben. Petulo wird aus Reismehl, Tapioca oder Sagumehl hergestellt und hat daher eine weiche Konsistenz. Liebe Zuhörer, der Reiz dieses traditionellen Getränks liegt darin, dass Ingwer nichts als Zutat für die Zubereitung von Angsle verwendet wird, da man davon ausgeht, dass er den Geschmack verändert. Auch wenn die Verwendung von Ingwer in verschiedenen traditionellen Getränken bereits weithin bekannt ist, da der Name jedoch aus Wedang genannt wird, ein Getränk, das im Allgemeinen aus mit Ingwer, Zitronengras und javanesem Zucker gekochtem Wasser hergestellt wird. Verwenden manche Menschen immer noch Ingwer, wenn auch nur in kleinen Mengen. Wichtig ist, dass der süße Geschmack der Kokosmilchsoße und das Aroma von Pandan dominant bleiben. Liebe Zuhörer, das Angsle-Getränk schmeckt süß mit dem unverwechselbaren Aroma von Pandanblättern. Normalerweise wird dieses Getränk heiß serviert, um die kalte Luft in der Stadt Malang abzuwehren. Obwohl es aus der Stadt Malang stammt, kommt es auch häufig in Surabaya, Lumajang und verschiedenen Gebieten in Java vor. Normalerweise wird dieses Getränk nachmittags in Karen oder Zeltständer verkauft. Der Preis ist relativ günstig, etwa 10.000 Rupiah pro Portion. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Bundabaris Indonesien mit dem Thema Angsle Getränk aus der Stadt Malang. Aus Java. Auf Wiederhören.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu. manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute berichten wir von dem Bildungs- und Forschungsrat Wanagama in der Landeshauptstadt Nusantara. Viel Spaß dabei! Letzten Freitag kündigte Präsident Joko Widodo den Bau des Wanagama Nusantara Waldes an. Dieser Wald wird die Entwicklung der neuen indonesischen Hauptstadt IKN Nusantara unterstützen. Der Wanagama-Wald liegt in der Dschungelzone der Stadt B in der Landeshauptstadt IKN Nusantara. Der Bildungs- und Forschungswald Wanagama wird von der staatlichen Universität Gadjah Mada verwaltet. Die Entwicklung des Wanagama-Waldes wurde durch die Unterzeichnung einer Charta in Kayu Sukai durch den Präsidenten im Beisein der Rektorin der Gadjah Mada Universität und der Reihen der Minister gekennzeichnet. Nach der Erklärung des Wanagama Nusantara Waldes beteiligten sich Präsident Jokowi und seine Minister symbolisch an der Pflanzung von Bäumen und der Freilassung mehrerer Vögel, an denen die Minister, die UGM-Rektorin, Studenten, Partner und die Gemeinschaft rund um IKN teilnahmen. Wanagama Nusantara ist ein interdisziplinäres Waldentwicklungsökosystem für Bildung und Forschung, das eine Initiative der Universität Gadjah Mada in Zusammenarbeit mit der IKN-Behörde und dem Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft ist. Dieser Wald liegt im Kerngebiet des indonesischen Regierungszentrums der Landeshauptstadt Nusantara mit einer Fläche von 621 Hektar. Im ersten Schritt wird es auf einer Fläche von 28 Hektar bebaut. Der Ausbau der Gesamtfläche erfolgt künftig durch tonnenweise Abholzung. Dazu gehören tropische Waldgebiete, Energiewälder, die Wälder für Pharmazeutika und Wälder für Ökotourismus. Direktorin der Universität Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, Hoftas Wanagama Nusantara Division von IKN als Waldstadt unterstützt. Darüber hinaus hofft sie, dass Wanagama Nusantara zu einem Fenster zur tropischen Welt wird, mit Hauptprogrammen wie der Entwicklung einer pädagogischen Waldzonierung, der Entwicklung des Instituts für zukünftiges Leben, der Restaurierung, Wiederaufforstung und Anreicherungspflanzung. Die Existenz von Wanagama Nusantara ist natürlich ein Teil des Engagements der Gadjah Mada Universität, die Entwicklung von IKN als nachhaltige Stadt zu unterstützen. Als Bildungs- und Forschungswald ist der Wanagama Nusantara Wald in verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und Fakultäten der Gadjah Mada Universität integriert. Es besteht die Hoffnung, dass dieser Wald ein Modell für die Wiederherstellung tropischer Regenwälder werden kann, indem er die Hydrologie und das Mikroklima in IKN Nusantara reguliert und einheimische Pflanzenarten in tropischen Regenwäldern in Zukunft vor dem Aussterben bewahrt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Hanya memiliki kamu. Meski tak lama kita tak bertemu, ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu aku rindu setengah mati. Aku
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein altes Poplied Indonesiens, das von der bekannten Sängerin Indonesiens Chris Dayanti gesungen wird. Der Titel des Lieds ist Menghitung Hari oder auf Deutsch Zähle die Tage. Chris Dayanti oder KD begann ihre Karriere als Sängerin, nachdem es ihr im Jahr 1992 gelang, den internationalen Singenwettbewerb Asia Bagus zu gewinnen. Im Jahr 1995 veröffentlichte KD ihr erstes Album mit dem Titel Terserah oder auf Deutsch Es liegt an dir, Liebling, das damals recht erfolgreich war. Um nicht selbst gefährlich zu sein, veröffentlichte KD im Jahr 1998 ein weiteres Album mit dem Titel Sayang. Im Zuge dieses Albums wurde KD erstmals auch Plattenproduzent. Eine der Hauptsingles auf diesem Album ist das Lied Menghitung Hari, das von Melly Guslau, einer bekannten Liederschreiberin und Sängerin in Indonesien, geschrieben wurde. Das Lied Menghitung Hari erzählt die Geschichte von einer Frau, die darauf wartet, ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen und nie eine Antwort oder Gewissheit erhält. Dies hinderte sie jedoch nicht daran, den Kampf um ihre Liebe aufzugeben. Dieses Lied machte KD in den 1990er Jahren zu einer immer erfolgreicheren Sängerin Indonesien. Liebe Musikfreunde, hier ist Chris Dayanti mit dem Lied Menghitung Hari. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada? Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Padamkan saja kobar asmara, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja kamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu aku.
kan saja kopar asmaramu jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua biar
biar semua.